Erstmal vielen Dank dem Lobpreisteam. Ist euch aufgefallen, dass sich da was verändert hat? Zum allerersten Mal, Rahel, herzlich willkommen im Lobpreisteam. Ist doch schön, das zu sehen, wie Menschen ihre Gaben einbringen. Und ich möchte erst ein Gebet sprechen, bevor ich den Bibeltext lese für den heutigen Predigtext. Vater im Himmel, danke für dein Reden und Segnen bis hierhin im Gottesdienst. Und du hast gehört, wie wir gesungen haben, dass wir dich sehen wollen, wie du wirklich bist. Und danke, Herr, dass du dich offenbarst, dass wir allein deshalb hier sind heute Morgen, weil wir schon etwas von dir erfahren haben, von dir erlebt haben, von dir verstanden haben. Und komm und öffne unser Verständnis weiter für dein Wort, dass es in uns wirkt und uns verändert, immer mehr in dein Bild. Danke für deine Gegenwart. Amen. Heute lesen wir gemeinsam einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Ich weiß ja nicht, wie viel und wie regelmäßig ihr in der Bibel lest. Es geht mir nicht wie mit Detlef. Von Detlef bekomme ich WhatsApp-Nachrichten von dem Bibelprogramm YouVersion, wann er wieder was Neues anfängt zu lesen und wann er es beendet hat und dass ich ihm eigentlich gratulieren soll, dass er es geschafft hat. Ich habe noch nie gratuliert, Detlef, entschuldige. Aber heute Morgen möchte ich mit euch mal gemeinsam einen längeren Bibeltext, einen Abschnitt von 14 Versen zusammenhängend lesen. Das tut uns gut. Es hat Kraft und es will uns berühren. Und ich habe es vorne stehen. Ihr braucht eine Brille, aber ihr schafft es. Ich lese es ja auch. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judäa. Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Iturea und Trachonitis und Lysanias regierte in Abilene. Hannas und später Kaiphas waren die Hohenpriester. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, der in der Wüste lebte. Johannes verließ die Wüste und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber er ging mit ihnen hart ins Gericht. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entrinnen werdet? Zeigt erst einmal durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden. Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen Abrahams hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit Hungrigen teilen. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten, und wir, wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Ein spannendes Kapitel. Lukas, der ja auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, geht ziemlich ins Detail. Er hat sich viel Mühe gegeben, den geschichtlichen Rahmen sehr deutlich zu machen für seine Leser, die das Evangelium gelesen haben. am Anfang seines Evangeliums schrieb Lukas einem Freund folgende Worte: Lieber Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist, so wie es die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich sehr darum bemüht, alles von Anfang an genau zu erfahren. Ich will es dir, lieber Theophilus, jetzt der Reihe nach berichten. Du wirst merken, dass alles, was man dich gelehrt hat, richtig und wahr ist. Und der Lukas, der ging also schon ins geschichtliche Detail. Er hat einen Rahmen gespannt, wo jeder Zeitgenosse nachprüfen konnte. Ja, genau so war das. Und er ging in die Regierungszeit des Kaisers Tiberius, wann der regiert hat, bis wann, dass Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war. Und da kommen so viele Namen vor. Herodes, ja welcher denn? Ist ganz schön schwierig, wenn man nicht so sich mit dieser Geschichte beschäftigt hat. Ich möchte euch ein paar vorstellen, nur ganz kurz den politischen Rahmen. Herodes der Große, der uns deshalb in Erinnerung ist, weil er den Tempel gebaut hat, aber vor allem, weil er auch Jesus verfolgt hat als Baby, für den Kindermord in Bethlehem verantwortlich war und für viele andere schreckliche Dinge. Dieser Herodes war gestorben. Er war unter Rom quasi Herrscher von Israel. Und nach seinem Tod wurde sein Großreich unter vier Fürsten und das sogenannte Tetrarchen aufgeteilt. Das waren der Herodes Antipas, der Herodes Philippus, der Herodes Archelaus und der Lysanias. Und die haben sich quasi das aufgeteilt auf der Karte und jeder hat so in seinem Gebiet regiert. Besonders über den Archelaus waren die Juden sehr, sehr unzufrieden und haben sich bei Rom beklagt, sodass der schließlich abgesetzt wurde, ins Exil gehen musste und sein Gebiet unter römische direkte Hoheit gestellt wurde. Das war die Zeit, in der Johannes begonnen hat mit seinem Auftrag. Eine Zeit, die gekennzeichnet war unter anderem, so wie Lukas schreibt, von zwei hohen Priestern, einer, der es nicht mehr war und einer, der es geworden ist. Und es war eine verwirrende Zeit, eine schwere Zeit für das Volk Israel. Sie waren wirklich in innerer und äußerer Not. Eine katastrophale staatliche und politische Situation, in der das auserwählte Volk durch die verhasste Gewalt der herodianischen Regierung und durch die Römer eine Messias-Hoffnung getragen hat, die laut geworden ist, immer lauter geworden ist in der Zeit von Johannes. Das Schreien nach Befreiung hat sich immer mehr Luft gemacht. Das berühmteste sogenannte Messias-Lied war das sogenannte Psalm 17 Salomonis. Hier, Herr, sieh da rein und erwecke einen König, den Sohn Davids, o Gott, dass er über Israel herrsche, gürte ihn mit Stärke, dass er die Ungerechten, das sind die gottlosen Machthaber, zerschmettere, reinige Israel von den Hunden, also von den Heiden, die es Wüste zertreten, rette uns von der Besudelung durch die unreinen Feinde. Es war ein Hunger danach, dass endlich der Messias kommt und mal richtig aufräumt. Und in diese Atmosphäre hinein hat Gott ein Wort gesprochen zu Johannes. Und er war zu diesem Zeitpunkt ja in der Wüste. Ein Wort geschah zu Johannes in der Wüste. Wir wissen ja von seiner außergewöhnlichen Berufung. Seine Eltern waren kinderlos geblieben und sehr, sehr traurig, Zacharias und Elisabeth. Und Zacharias hat im Tempel bei einem Gottesdienst, den er geleitet hat, eine Engeloffenbarung erlebt, einen Zuspruch, dass seine Frau schwanger werden soll. Und er wollte es nicht glauben und aus diesem Grund wurde von diesem Zeitpunkt dann mit Stummheit geschlagen bis zur Geburt seines Sohnes. Und dann endlich konnte er wieder reden und wusste, wie sein Sohn heißen soll, Johannes. Und dieser Johannes hat eine Berufung von Gott bekommen. Er hat in der Wüste gelebt. Wir wissen, dass er sich dort ganz außergewöhnlich ernährt hat von Honig und von Heuschrecken. Er hat eine Kleidung aus Kamelhaaren getragen. Er war schon man wird heute sagen, ein Freak, ne? Ein bisschen außergewöhnlich. Er war keiner, der sich so eingereiht hat in die Masse. Und dort in der Wüste erlebt er, wie Gott ihn anspricht und ein Signal setzt, was er nun zu tun hat, seine Berufung ganz klar erkennt. Es erinnert an alttestamentliche Berufungen von Propheten. Es geschah das Wort Gottes zu Johannes. In den Berichten über Johannes erkennen wir Kennzeichen seiner Berufung. Er hatte als sein von Gott berufener Bote den Auftrag, die Ankunft von Jesus vorzubereiten, anzukündigen. Und dann war er ein Prediger, der ein großes Thema hatte. Buße. Überall, wo er hinkam, am Jordan rauf und runter, hat er den Menschen das ins Herz hineingerufen. Kehrt um, ändert euer Leben. Das heißt, tut Buße. Von euren falschen Wegen kehrt um auf Gottes gute Wege. Und er hatte keine Angst, Menschen mit ihrer Schuld zu konfrontieren. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat, wie die Politiker manchmal fordern, klare Kante gesprochen. Sie wussten hinterher genau, was er gemeint hat. Sie konnten sich nicht hinter irgendwelchen Mutmaßungen noch verstecken, sondern sie wussten, was klar war. Und er hatte keine Angst, sich ihrem Widerspruch auszusetzen. Und aufgrund seiner bemerkenswerten Lebensweise handelte er kompromisslos und war Vorbild. Über ihn wurde etwas Großartiges ausgesagt über den Johannes. In Matthäus Evangelium Kapitel 11, Vers 11. Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Wenn das zur Zeit von Jesus gegolten hat, rückwirkend auf das ganze Alte Testament. Liebe Gemeinde, es gibt viele große Menschen im Alten Testament. Da gibt es einen Mose. Da gibt es einen David. Da gibt es einen Jesaja. Da gibt es Männer und Frauen von riesengroßer Bedeutung. Und hier wird ausgesagt, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Was sagt das über diesen Mann aus? Und doch, und das ist der Nachsatz, ist noch der Geringste im Himmelreich größer als er. Johannes bekommt von Gott ein Wort in der Wüste. Da entdecke ich, dass immer wieder von Gott in die Wüste hineingesprochen wird. Wie stellt ihr euch Wüste vor? Trocken und heiß. Also ich habe ein Bild von der Negev-Wüste im Internet gefunden. Das habe ich da mal mitgebracht. Da ist nichts Grünes. Da ist so gut wie kein Wasser. Da ist es heiß und fruchtlos. Und dort hat er gelebt, der Johannes. Wir wissen nicht wie lange, aber sicher über längere Zeit. Und wenn wir das Wort Gottes studieren von Anfang bis Ende, entdecken wir, dass Gott schon immer gerne in die Wüste hineingesprochen hat, und zwar schöpferisch hineingesprochen hat. In 1. Mose 1, ganz am Anfang schon, lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Da hinein hat Gott jetzt schöpferisch gewirkt. Im 2. Buch Mose, da lernen wir aus dem Leben von dem Mann, den Gott sich auserwählt hat für sein Volk Israel, von Mose. Er war geflohen aus Ägypten, aus all der Pracht des Königshauses, des Pharao, und lebte in der Wüste. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes und den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. In der Wüste spricht Gott seine Menschen an und beruft sie. Immer wieder haben das Männer erlebt und Frauen, dass sie sich in der Wüste befunden haben. Sich in der Wüste befinden. Durch die Wüste gehen zu müssen. Und vielleicht nicht zu verstehen, was mache ich hier eigentlich? Und gerade dort kam ein Wort Gottes zu ihnen, das Hoffnung gab, das den Weg gewiesen hat, das einen Dienstauftrag klärte, das ein neues Leben möglich gemacht hat. Ich denke eben an Mose, den wir gerade in 2. Mose 3 gelesen haben. 40 Jahre lang lebte er dort in Midian, hütete Schafe, ging immer wieder in die Wüste und musste sich Tag ein und Tag ausfragen, vielleicht, was mache ich eigentlich hier außer Schafe hüten? Ich habe so große Pläne gehabt und jetzt ist nichts davon Wirklichkeit. Jetzt habe ich einen Alltag, der im Grunde genommen furchtbar langweilig ist. Was ist der Sinn meines Lebens? Und da kommt Gott. Ist es nicht interessant, dass Jesus, nachdem er getauft wurde von Johannes am Jordan, vom Geist Gottes erstmal wohin geführt wurde? In die Wüste. Nicht 40 Jahre lang, aber 40 Tage lang. Niemand war mit ihm, er war ganz allein. Vor seinem eigentlichen Auftrag war er erstmal in der Wüste. Wieso eigentlich? Als Paulus sein Erlebnis hatte, wo er vom Ross heruntergefallen ist und Jesus ihm als der Auferstandene begegnet ist und er seine Verfolgung gegen die Christen und die Gemeinde aufgegeben hat, als er anfing, Jesus nachzufolgen, für ihn unterwegs zu sein, da lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Gott ihn herausgezogen hat aus allem Aktivismus, in dem er so gerne war. Und er blieb in Tarsus, in seiner Heimatstadt, 10 Jahre lang, bevor Barnabas ihn dort gefunden hat und wieder zurückgebracht hat, um mit ihm ein großes Werk der Mission zu starten. Aber 10 Jahre lang leistet Gott sich einen hochqualifizierten Mitarbeiter einfach so auf die Seite zu nehmen, wo man nichts von ihm hört und nichts von ihm weiß. Wüstezeit. Und das ist meine Frage jetzt im Advent, am 3. Advent. Wo erlebst du dich vielleicht auch in der Wüste, wo du dich fragst, das ist gerade unwirtlich, wo ich mich befinde. Da findet wenig Leben statt. Wofür bin ich da? Und vielleicht ist die Wüste auch dadurch gekennzeichnet, dass manche Beziehung schwierig ist. Dass du vielleicht durch innere oder äußere Krankheit beeinträchtigt bist. Dass deine Arbeit schwer geworden ist. Die Erziehung der Kinder nicht so funktioniert. Deine Finanzen mau sind. Was ist deine Wüste? Was würdest du heute Morgen sagen? Wo befindest du dich in der Wüste? Wenn nicht, sei froh. Aber es kann durchaus sein. Und sehnst du dich vielleicht auch wie ein Mose danach, dass Gott kommt und hineinspricht wie ein Johannes, dass das Wort des Herrn zu dir geschieht, zu dir persönlich, dass es aufleuchtet, dass du merkst, ich bin gemeint und Gott hat mit mir etwas vor. Brauchst du das heute? Du darfst das erwarten. Du darfst diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen. Gott, ich bin bereit. Sprich zu mir. Johannes bricht auf aus der Wüste und tut, was Gott ihm sagt. Er wird zum Vorbereiter des kommenden Messias. Und was tut er? Er ist sich über seine Berufung völlig im Klaren. So erfüllt es sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Er erfüllt eine Prophetie. Durch ihn erfüllt Gott sein Wort. Ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Das war sein Auftrag. Und überall fordert er jetzt die Leute auf, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen. Dann wird euch Gott eure Sünde vergeben. Interessanter Hinweis. Dann wird Gott euch eure Sünde vergeben. Bis zu diesem Zeitpunkt war in Israel klar, dass gesündigt wird. Und wenn einer sündigt, dann musste er ein Opfertier suchen und kaufen und zum Tempel nach Jerusalem bringen. Dort wurde das Tier stellvertretend für ihn getötet. Er legte seine Hand auf das Tier und damit war klar, meine Schuld liegt jetzt auf diesem Tier. Es muss für meine Schuld sterben. Und wir wissen, dass das Blut dieser Tiere ja die Schuld nicht wirklich wegnehmen konnte. Es war nur in Hoffnung auf das Opferlamm Gottes, das kommen sollte. Eine zukünftige Hoffnung. Aber bis dahin musste jeder Israelit, um Schuld vergeben zu bekommen, nach Jerusalem gehen. Und jetzt sagt Johannes, kehrt um, lasst euch für mich taufen, dann wird euch Gott eure Sünde vergeben. Und er fordert sie auf zu einer Kehrtwendung. Wir wissen ja, was das ist, ne? 180 Grad Wendung. Bisher war ich hier unterwegs und jetzt kehre ich um und gehe eine ganz andere Richtung. Entgegengesetzt. Der alte Satz, Buße heißt Sünde erkennen, Sünde bekennen, Sünde hassen und Sünde lassen. Sünde erkennen. Ich glaube, zutiefst wissen Menschen, wo sie falsch liegen. Zutiefst ist es der Heilige Geist, der es offenbar macht, ob man in Sünde lebt, ob man lügt, ob man stiehlt, ob man Ehe bricht, ob man mit Worten Menschen verletzt. Zutiefst wissen das Menschen und der Heilige Geist ist es, der es bewusst macht. Aber sie auch zu bekennen. Als Johannes gepredigt hat, hat er die Leute herausgefordert. Er hat gesagt, ich will nicht, dass ihr oberflächlich hier an den Jordan kommt und euch taufen lasst. Ich will, dass etwas geschieht, an Veränderungen in eurem Leben, was zeigt und allen sichtbar macht. Ich meine es wirklich ernst. Es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Es ist eine Tat. Jeder, der nun aus den verschiedenen Volksgruppen mit jeweils prägnanten Sündencharakteristika zu ihm in den Jordan steigt, um sich taufen zu lassen, bringt zum Ausdruck, ja, ich bin auch einer, der es nötig hat. Ich bin auch einer, der es nötig hat. Ich bin nicht besser wie die anderen. Ich brauche Vergebung für meine Schuld. Und Johannes weckt die Menschen auf, die jetzt ins Fragen gekommen sind. Die merken, es muss sich was verändern. Die fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Mit dieser Umkehr, die wir sichtbar machen, erstmal durch das Kommen und das Taufen lassen. Da steckt doch mehr dahinter. Früchte der Buße nennt Johannes das. Und er sagt ihnen, was sie tun sollen. Wenn sie ein Hemd haben und einen sehen, der keins hat, sollen sie es mit dem anderen teilen. Wenn sie genug zu essen haben und einen sehen, der hungrig ist, sollen sie mit ihm teilen. Den Zolleinnehmer, sagt er, verlangt nur so viel, wie ihr dürft, betrügt nicht die anderen. Den Soldaten, sagt er, plündert nicht, seid mit eurem Soll zufrieden. Was sagt er uns heute? Welchen Lebensstil der Buße will Jesus in meinem und deinem Leben sehen? Johannes hat gelebt, was er den anderen gepredigt hat. Der war völlig hingegeben und die Menschen waren von seiner Glaubwürdigkeit total überzeugt. Sie wussten, auch später, als Jesus mal nachgefragt hat, von wem kam Johannes, da war das ganze Volk überzeugt, er kam von Gott und seine Botschaft war richtig. Und das streicht mein Leben meine Botschaft oder streicht mein Leben die Botschaft durch? Wie leben wir das heute im Advent, in der Zeit der Ankunft, wo wir wissen, Jesus kommt bald wieder und unsere Welt ist nicht weniger chaotisch drauf wie damals zur Zeit von Johannes. Regierungen sind durcheinander. Wir sind nicht glücklich mit vielem, was passiert in unserer Welt. Unsere Welt braucht dringend Menschen mit einer klaren Botschaft von Jesus Christus, die Hoffnung gibt, die Veränderung schafft. Menschen, die überzeugend vorleben, dass Gott kennen wirklich Leben ist. Menschen, die diese Berufung leben, bahnt einen Weg unserem Gott. In meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meiner Firma, in meinem Freundeskreis. Wenn Johannes heute hier wäre, was würde er uns heute predigen? Nun, wir sollen uns nicht irgendwie in falschen Sicherheiten wiegen. Den Juden hat er damals gesagt, es reicht nicht, wenn er sagt, wir sind Abrahams Kinder. Ja, wir sind das auserwählte Volk und deshalb ist doch alles in Ordnung. Nein, er hat gesagt, kehrt um. Gott kann sich auch aus den Steinen hier Kinder schaffen. Natürlich wissen wir, das haben wir heute deutlich gehört, es ist so gut, wir sind errettet in Jesus. Aber was wünscht sich Jesus von seinen erretteten Kindern, von den Töchtern und Söhnen des himmlischen Vaters? Was wünscht er sich an einer Frucht in unserem Leben, dass sie sichtbar wird? Was würde er uns heute sagen? Eine Frage im Advent: Welche Frucht sucht Jesus heute in seiner Gemeinde? Jesus sagte den Jüngern, und das lesen wir in Johannes 13, heute gebe ich ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebt einander. Nun, ich habe eine ganz praktische Übung. Schaut euch mal kurz um, rechts und links und vorne. Da bin bloß ich, aber nach hinten. Schaut mal nach hinten, wer da so sitzt. Ja, da fängt's an. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aber es geht ja noch weiter. Ihr habt ja nur die angeguckt, die jetzt da waren. Eine ganze Reihe sind heute Morgen gar nicht da. Denken wir auch an die? Und denken wir auch an die, die noch nie da waren? Wo wir aber uns so sehr wünschen, dass sie mal kommen. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. An dieser Liebe wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist Frucht von Liebe. Das wird man sehen können. Das wird überzeugend sein. Diese Liebe ist im Leben jedes wiedergeborenen Christen vorhanden. Jeder, der hier angefangen hat, mit Jesus zu leben, egal wie lange du schon mit ihm unterwegs bist, dein Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass dir der Heilige Geist geschenkt wurde und er dadurch in dir lebt, dass er die Liebe Gottes ausgegossen hat in dir. Und mit dieser Liebe entfaltet der Heilige Geist den Charakter von Jesus in dir, in deinem Leben. Und was heißt das ganz konkret? Und jetzt könnte Johannes wieder hier stehen und sprechen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe und Freude. Nicht Traurigkeit kommt von ihm, Freude. Frieden und Geduld, nicht Streit. Freundlichkeit, nicht Lieblosigkeit. Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, fragt Paulus im Galaterbrief die Gläubigen? John Wimber sagte einmal, Menschen kommen aus vielen Gründen zu einer Gemeinde. Sie bleiben aber nur aus einem Grund auch dort. Liebe. Wo sie wirklich gelebt wird. Ich glaube, dass Jesus sich so sehr wünscht, dass diese Liebe durch seinen Geist in uns lebt und zunimmt und wächst, sich entfaltet in jeder Hinsicht. Und zu dem Merkmal wird, zu dem eigentlichen Merkmal wird von Gemeinde Jesu in dieser Welt. Was nicht heißt, dass wir zur Sünde Ja und Amen sagen, ganz und gar nicht. Aber was heißt, dass wir den Sünder annehmen und lieben und ihn begleiten auf seinem Weg, Jesus kennenzulernen und verändert zu werden. Und ich lade heute Morgen ein zu einer Entscheidung, die ganz einfach ist. Lass dich doch unbedingt neu vom Heiligen Geist und damit auch von der Liebe Gottes erfüllen. Nur so kannst du diese gute Nachricht in unserer Welt überzeugend weitergeben. Johannes der Täufer, das Wort Gottes geschah zu ihm in der Wüste. Und er hat gehandelt. Und er hat so gehandelt, dass die Menschen gerannt sind. Aus Jerusalem sind sie angereist. Die Massen standen am Jordan rum, um ihm zuzuhören. Weil sie wussten, da ist das eigentliche Leben. Das geistliche Zentrum war nicht mehr im Tempel in Jerusalem, es war jetzt am Jordan, da hat Gott geredet. Und da, wo wir uns entscheiden und sagen, das Wort des Herrn geschieht auch zu mir, jetzt im Advent. Ich möchte neu eine sein, ich möchte neu einer sein, durch den Gottes Liebe in dieser Welt sichtbar wird, hörbar wird, erfahrbar wird. Aber ich kann das nur tun, wenn Gott mich durch seinen Geist neu erfüllt. Und all das, was ihn hindert, dass ich das loslasse. Willst du das? Willst du so ein Bote sein wie Johannes der Täufer, den Gott heute und hier gebrauchen kann? Triff diese Entscheidung heute Morgen ganz neu. Lasst mich beten. Vater im Himmel, wenn wir über diesen Mann nachdenken, Johannes den Täufer, über seine Wirksamkeit, dann wünschen wir uns, dass neue Aufbrüche geschehen, auch in unserer Zeit und in unserer Stadt, in unserer Gemeinde. Wir brauchen es, dass so klar und deutlich dein Wort weitergeht und Menschen sich rufen lassen. Und wir staunen über diese Wirksamkeit von Johannes. Aber danke, dass dein Wort uns gilt heute. Dass du hineinsprichst in unsere Situation, selbst wo wir uns vielleicht in der Wüste empfinden, und dass du uns rufst, dass du uns gebrauchen willst. Als Botschafter deiner Liebe, als Botschafter von einem Neuanfang, als Botschafter von der Erlösung in Jesus. Und wir brauchen dich so sehr, Herr. Du siehst, wo wir müde geworden sind. Du siehst, wo wir enttäuscht waren. Du siehst, wo wir frustriert waren. Aber danke, Herr, dass du uns meinst, dass du mit uns handeln möchtest, ganz neu. Und so sind wir heute Morgen vor dir. Du kennst jeden, der diesen Wunsch in seinem Herzen ganz neu hat. Komm und wirke du. Komm und rede du. Gebrauche mich. Danke, Herr, dass du dieses Gebet beantwortest. Dass du uns Gelegenheiten genug schenkst, heute und in der nächsten Woche deine Boten zu sein. Herr, wir danken dir. Amen. Bin gespannt, was Gott mit dir vorhat. Wäre ja super, wenn am nächsten Sonntag der ein oder andere hier vorne sagen würde, Leute, ich habe diese Woche was erlebt. Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber plötzlich war da eine Kollegin, war da ein Kollege. Plötzlich hat mich mein Nachbar gefragt und ich hatte eine Gelegenheit, etwas Klares weiterzugeben. Und das hat gewirkt. Ich wünschte mir so sehr. Lasst Gott wirken. Er handelt. Seid ihr bereit, noch einmal zu singen? Es gibt ein Lied, das so stark auf Johannes zugeschnitten ist und auf seinen Dienst bahnt einen Weg unserem Gott. Und er ist es, der uns erlöst aus der Not. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Ihr dürft euch jetzt mal so richtig gehen lassen. Ne? So richtig, Herr, bahnt einen Weg unserem Gott. Ihr könnt so richtig Gas geben und es aber auch als sein Gebet singen, ganz persönlich und wir als Gemeinde gemeinsam.